Willkommen bei Art is a Piece of Cake. Am Mikrofon ist Regula Stempfli. Darwin, Marx, Freud, Beauvoir, Push. Die neue Grammatiklehre. Eine der schönsten Gesprächsreisen mit Louise F. Push. Willkommen zu Art is a Piece of Cake. Willkommen auch zu einer ganz besonderen Podcast-Reihe, einer Feminage an eine Denkerin, deren Worte seit Jahrzehnten aufrütteln, aufklären und auf wundersame Weise so schön zum Lachen bringen. Die große Louise F. Push. Liebe Louise F. Push, du hast als Pionierin, als Heldin, auf deren Schultern wir stehen, alle nachfolgenden Generationen, die Frauenbiografien durchgewühlt, aufgewühlt, gesammelt auf dem Fembio. Wie kamst du dazu? Und was so großartig ist, das sind Tausende von Damen, also die du präsent hast. Dann hast du Hunderte mit detaillierten Biografien, die sonst nicht zu finden sind. Wie kamst du als feministische Linguistin und eigentlich als Vortragstreibende auch in ganz Europa, da sie dir ja eine Professur verweigert haben, hattest du noch schnell Zeit, die Fembio-Webseite, auch eine Pionierin übrigens der Maschinen, also von Computer, hattest du immer enorm schnell und viel Ahnung, also auch nah eine Avantgardistin, warst so ein im Maschinenraum, eben in Push Maschinenraum. Erzähl mal die Geschichte von Push Maschinenraum zu Fembio.
Ja, also Linguistin habe ich in den 70er Jahren ja meine HB-Schrift geschrieben, zwischen 75 und 77. Die Computer, die es damals gab, die waren so groß wie dieses Zimmer. Und die gab es nur in Universitäten. Und ich habe mir das immer schon gewünscht, denn ich musste mit 400 Belegsätzen im Wesentlichen arbeiten. Und die gehörten alle unterschiedlichen Kategorien an. Oder waren Beispiele für bis zu, was weiß ich, 400 Kategorien, die ich entwickelt hatte. Und das jetzt, also das könnte man eigentlich mit dieser ganzen Kreuzklassifikation, das Ding gehört dieser Kategorie an, jener und noch einer dritten und einer fünften. Das war eigentlich auch mit Lochkarten, die ich damals hatte. Also es ist nicht die, die man da, keine Hollerith-Karten, sondern noch eine Vorstufe, war auch damit schwer zu bewältigen. Also ich habe mir schon immer Computer gewünscht, um meine linguistische Arbeit leichter machen zu können. Da ist ja eine Affinität zwischen Linguistik und Computer. Und im Jahr 82 gab es dann also den ersten Desktop-Computer, das war die Lisa von Apple. Und ein Jahr später hatte ich dann keine Lisa, sondern irgendwas Selbstgemachtes von einem Studenten, der bei mir im Seminar über Mary Daly saß. Und der hat mir dann also sehr geholfen, mich mit dem Computer einzuarbeiten. Und ich stellte dann fest, dass meine Kreativität auch als Schreibende wuchs explosionsartig. Ich konnte meine Daten besser verarbeiten. Es war alles toll. Das war die eine Geschichte, also wie ich da zum Computer kam, also sicher eine Affinität von meinem Fach. Zweitens, das Jahr 82 ist zu erwähnen, ich war schon feministisch aufgewacht und die Frauenbewegung ereiferte sich über das Goethe-Jahr und das Joyce-Jahr.
Gab es 82?
82 war der 100. Geburtstag von Joyce und der 150. Todestag von Goethe.
Ah, okay.
Und die beiden wurden an jeder Ecke gefeiert. Und die Frauen sagten, Goethe, Joyce, das wollen wir den Kern. Also wir wollen hier Frauen sehen. Warum feiern wir hier keine Frauen? Ja, warum? Weil ich habe dann nur gesagt, wir feiern keine Frauen oder ihr feiert keine Frauen, weil ihr keine Ahnung habt. Denn Virginia Woolf hat exakt dieselben Daten wie James Joyce. Geboren 1882, gestorben 1941. Also statt euch über Joyce zu ärgern, über Goethe, könntet ihr ja mal Virginia Woolf feiern, wenn ihr mal irgendwie geguckt hättet, wann sie geboren ist.
Genau. Und damals war die Virginia Woolf noch nicht so bekannt. Sie war gehörte zu den Bekannten, aber sie war im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt wie jetzt, den ihr gebracht.
Also durch die Frauenbewegung wurde sie dann also hier auch immer mehr bekannt. Genau. Aber damals hätte ich schon, also habe ich zunächst mal die Frauen beschimpft, gedacht, ihr blöden Ziegen, ihr habt keine Ahnung. Es ist immer besser zu feiern als irgendwie, aber und dann,
sehr klug, ja.
Dann habe ich gesagt, also das liegt ja nicht an den Frauen, sondern es liegt daran, dass es den Frauen niemals auf irgendwelchen Straßenschildern oder sonst wie in den Feuilletonartikeln, die Männer scheinen es genauso wenig zu wissen. Es interessiert sich, also die bestimmen schließlich das, was wir öffentlich wissen. Das ist die männliche Tradition, die ich ja eben Virginia Woolf selber auch schon immer
akzeptiert habe. Ja.
Also dann dachte ich, also das Volk muss aufgeklärt werden.
Sehr schön.
Die haben keine Ahnung.
Missionarsdienst. Es ist, wir klären das Volk auf. Und das Volk war sehr dankbar, großartig.
Dann habe ich also der Zeitschrift Courage vorgeschlagen, ich erinnere jetzt jeden Monat an berühmte Frauen, die in diesem Monat ein Jubiläum haben und in diesem Jahr und so weiter. Und um das tun zu können, musste ich natürlich die Daten erstmal selber aufspüren, habe dann mein Maya-Lexikon, steht da in Joeys Schlafzimmer, 25 Bände, habe ich nach Frauen durchsucht. Vorne drauf steht, wir haben hier 100.000 Personen in unserem 25-bändigen Maya-Lexikon. Ich kam dann, nachdem ich alle 25 Bände Seite für Seite durchgeschaut hatte, auf 2.000 Frauen.
Wahnsinn.
2%.
Aber immerhin. Ja, 2%. Aber 2000.
Ja, genau. Aber das waren viel mehr, als ich jemals gehört hatte oder gesehen hatte.
Also es gab auch Frauen, von denen du tatsächlich noch nie gehört hast.
Nicht.
Wunderbar. Ja.
Und das war also der Grundstein für diese neue Infrastruktur, die ich in die alte mit hineinbringen wollte. Also eine Verschränkung. Ich habe mich immer als Linguistin habe ich mich verstanden als eine, die sich mit der Infrastruktur beschäftigt.
Brückenbauerin auch
vom Vergangenen zum Zukünftigen. Ja, aber im Wesentlichen, also ähnlich wie Sprache zur Infrastruktur gehört und rein männlich strukturiert ist, dann müssen wir auch weibliche Strukturen hineinbringen in diese Infrastruktur. Müssen wir die männliche Infrastruktur der Gedenkkulturen auch verweiblichen, also einfach gleichberechtigen.
Ja.
Das ist doch unglaublich, was da mit den Frauen geschieht. Ja, ich hatte dann bin ich zum Verlag gegangen, das nahm alles mehrere Jahre in Anspruch. Ich hatte erst hier 2000, das war der Grundstock. Dann hatte ich schließlich 7000 irgendwie gesammelt. Und damit bin ich dann zum Verlag gegangen. Was können wir damit machen? Könnt ihr vielleicht eine Liste drucken von diesen 7000 Frauen? Also hat sonst noch niemand, damit wir müssen ja die Namen irgendwo genannt kriegen, damit wir den überhaupt nachschlagen können.
Mhm.
Wenn wir die Namen nicht dauernd auf Briefmarken sehen würden, dann würden wir auch nicht uns für irgendjemand interessieren. Die müssten an uns herangetragen werden, wie die ganzen Männernamen uns immer überfluten. Und ja, dann kam ich auf die Idee, nicht eine Liste zu machen, sondern vielleicht das in den Alltag hineinzutragen in Form eines Kalenders. Die Frauen gucken ja täglich in ihren Kalender und dann wird da eben so eine Frau mit beigemischt, die an dem Tag ein Jubiläum hat. Und so kam ich dann auf die Idee mit den Kalendern und das mache ich jetzt seit 40 Jahren. Und aus diesen 7000 sind jetzt insgesamt 35.000 geworden, die ich in meinem Computer habe. Und seit 20 Jahren hat es also sukzessive online gebracht. Wir haben jetzt 13.000 von diesen 33.000 sind online. Jetzt wirst du vielleicht fragen, wieso sind nicht alle 33.000 da? Das muss, um online zu gehen, habe ich also einfach so konzipiert, muss anglisiert werden.
Okay.
Das heißt, also ich habe das alles auf Deutsch stehen, da steht dann jetzt eben als Sozialfürsorgerin und da muss ich auf der anderen Seite erstmal schreiben, Social Worker oder irgendwas, was das soll. Also anglisieren, das ist Handarbeit.
Ja.
Vielleicht kann ich das mit KI dann auch irgendwann mal anders machen. Aber
im Moment ist es eine Handarbeit. Also ganz wichtig, weil es bestimmte Berufe, die heißen dann ganz anders auf Englisch. Das war falsche Assoziationen geweckt.
Es muss eben auch in Ordnung sein.
Mhm.
Ja. Und jetzt also immerhin 13.000 findet man sonst nirgends. Du gehst vielleicht zu Wikipedia und möchtest wissen, ja, wer hat denn heute mit mir zusammen Geburtstag?
Mhm.
Da gibt es zwar Leute, die am 13. Mai Geburtstag haben oder am 11. Januar. Und dann musst du durchwarten ungefähr, ich würde sagen, 7000 Männernamen und findest da eben vielleicht auch 50 Frauen. Das macht natürlich niemand. So ist etwa das Verhältnis. Und wenn du auf Femio gehst, auf die Rubrik Gedenktage, klickst du auf den 11. Januar, dann kriegst du da so insgesamt deine 70 bis 100 Jubilarinnen.
Wunderbar.
Ja, ja.
Auf den, ja. Geordnet nach Geburtstagen, ja. Denn die meisten wollen eigentlich nur wissen, wer ist mit mir geboren. Mhm. Oder wer ist mit Tante Helene geboren, dann kann ihr das schenken.
Ja, ja.
Von Margaret Thatcher, die wie sie am 13. Oktober geboren ist. Was weiß ich.
Sehr schön.
So macht man da neue Bezüge. Und was ich noch sagen will, damals gab es ja diese sogenannten, ich glaube, Deike-Kalender, die Erinnerungskultur für Redaktionen von Zeitungen und Rundfunkstationen, Fernsehstationen. Das lag bei denen auf dem Schreibtisch, da konnten sie immer jeden Tag gucken, welcher Mann hat denn heute Geburtstag. Und konnten das auch weit vorbereiten. Und dann kamen dann immer diese schönen Biografien zu den Geburtstagen der Männer. Und über Frauen, das fand ich eben, also im Jahr 89 habe ich das angeguckt. 89, 100. Geburtstag von Stalin und Hitler. Also wurde vielleicht nicht so laut gefeiert.
Ja.
Aber an jedem Tag ein Mann, mindestens, meistens viele. Und insgesamt, glaube ich, 3 oder 5 Frauen in dem Jahr 89. Mhm. In meinem 89er-Kalender findest du an jedem Tag eine Frau. Und
also 365 Tage. 365 Frauen, wunderbar.
Ja, also statt 3 war es eben das 100-fache.
Ja.
Und hier ist das Ding.
Ah, den habe ich auch. Den habe ich schon ins Frauenarchiv getan. Genau, das war der erste.
Das war schon der zweite.
Ah, war der zweite. Also, aber ich habe den berühmten Frauenkalender 1989 auch im Suhrkamp-Taschenbuch. Unglaublich. Soll ich dich mal abfragen? Also ich kenne Marie Colban oder Marie Colban, norwegische Schriftstellerin. Sagt ihr das etwas?
Nö.
Auch nicht im Moment gerade.
Nein.
Ja. Aber dafür natürlich die Catherine Lee Bates. Lyrikerin und Anglistin. Den kennt man eben mittlerweile.
Kennt danke. Man schon besser, ja.
Und du hast gleichzeitig mit den Kalendern des Fembio entwickelt.
Der Kalender war noch vor Entstehung des Internets.
Und?
Fembio entstand dann 2001.
Mhm.
Und zwar ein Jahr vor Wikipedia.
Müssen wir auch unbedingt feiern, ja.
Ja. Und zwar deswegen, weil wir inzwischen in jedem dieser Kalender sind nicht nur diese 365 Gedenktage, sondern auch noch für jede Woche eine Biografie.
Mhm.
Kurzbiografie einer sogenannten Frau der Woche. Und
genau.
Die fallen alle, wenn das Jahr vorbei ist, zurück in den Orkus.
Mhm.
Das fand ich, also du kennst mich ja, ich verwirrte gerne Reste und lasse nichts verkommen. Das widersprach meiner Mentalität. Also diese viele Arbeit, so viele Frauen, diese zu recherchieren, das einfach jetzt verkommen zu lassen. Also habe ich gesagt, Besorgern, wir machen jetzt Sammelbände.
Mhm.
Da haben wir erstmal 2 Sammelbände mit 600 Biografien gemacht. Die haben wir da erhalten.
Mhm.
Die gibt es immer noch und kann jede sich anschauen, wenn sie will.
Mhm.
Und dann, als das Internet entstand, war es natürlich naheliegend, das Ganze ins Internet zu packen und einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich alle diese Biografien, die bis dahin fertig waren, das waren insgesamt, 12 mal 52, das sind so etwas über 1000, mhm. 1100. Und die kamen alle ins Internet sofort, diese 1000 Biografien. Und danach sind eben weitere entstanden und kommen sukzessive ins Internet.
Aber es ist eine der wichtigsten Pionierarbeiten und nochmals ein Jahr vor Wikipedia. Und nochmals, wärst du in den USA prominent gewesen, hättest du eine Multimillionärin gehabt, wie Wikipedia eben gehabt hat mit dem Jimmy Wales. Also und in diesem, wärst du in diesem Männernetzwerk aufgenommen worden, was du natürlich nicht geworden wärst, aber dann wärst du eigentlich, weil die Idee ist ganz ähnlich, ist eben ähnlich wie Wikipedia. Du hast auch ein Frauenlexikon, du hast ein Lexikon mit Frauen gemacht und ihren Biografien und hast ganz viele Frauen auch zum Schreiben, also zum Schreiben eingeladen, gib mir die Namen, schreib die Biografien, schreib
es
die Artikel.
Du hast 200 Biografinnen, mit denen ich zusammenarbeite.
Genau. Und auch da zeigt sich wieder diese strukturellen Verdrängungsmechanismen, die nicht, die fehlende Information, immer wenn es um Frauen geht. Und ich sage das so mit großem, fast einem Geschrei oder Tragik, auch einer Theatralik, weil ich jedes Mal, wenn ich so etwas sage, jetzt, das war in den 90er Jahren, schämten sich die Menschen dann, jetzt kriege ich ständig diese Augenbrauen oder ach, jetzt kommt die wieder. Oder als wäre das Frauenthema gegessen. Das ist ja, also wir haben ja nicht, also wir haben wirklich, Wikipedia sind 13% Frauen, die ja. Wikipedia. Und wenn sie sie schreiben, also ich kenne viele und hervorragende Wikipedia-Autorinnen, also wirklich so taffe junge Frauen, das legt dich um. Aber die Geschichten, die dir erzählen, wenn sie eine Frau in Wikipedia aufnehmen, wie dann sofort die Männer mit einer Phalanx und einer Armee sofort kommen und sagen, boah, die Frau ist nicht wichtig, die brauchen wir. Also dann brauchen diese Wikipedia-Autorinnen, die so in der Minderheit sind, müssen dann noch tagelang, wochenlang sich mit irgendwelchen Idioten auseinandersetzen, die nichts anderes zu tun haben in ihrem verdammten, lächerlich, kümmerlichen Leben, als diese Wikipedia-Autorinnen und ihren Einträgen über Frauen zu belästigen, einzuschüchtern, wegzumobben und so lange zu belagern mit ihrem Scheißgelaber, dass die Frauen dann wieder gehen. Das ist, also in Wikipedia, da könnte man ja wirklich das 19. Jahrhundert neu schreiben.
Also wir haben rausgemobbt, die Frauen.
Absolut.
Und ich habe das auch erlebt, deswegen habe ich da auch nicht mehr mitgemacht.
Mhm.
Aber bei mir hat es eben gereicht. Also ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt mit der Eleanor Roosevelt.
Nein.
Eleanor Roosevelt, also als ich für meinen eigenen Kalender die Biografie über Eleanor Roosevelt geschrieben habe, da habe ich gedacht, ich will nicht mal bei Wikipedia nachgucken und da gab es eigentlich gar nichts. Also damals Hillary Clinton und so, dafür mein großes Vorbild ist Eleanor Roosevelt und in den USA natürlich fast die berühmteste Frau überhaupt.
Ja.
Die Deutschen hatten ja kaum den Namen gehört.
Genau.
Und ich habe dann bei Wikipedia reingeschrieben, ein bisschen Informationen ergänzt, Geburtstage und es war also alles.
Gründerin, Erfinderin der UN-Menschendrechtsdeklaration.
Ich habe vor allem also so zwischen 1906 und 1916 war sie pausenlos schwanger oder was.
Mhm.
Und das wurde mir sofort rausgestrichen.
Aber sie waren ja pausenlos schwanger.
1906 und 12
oder so.
Hat es selbst gesagt, ich war pausenlos schwanger. Aber das wurde mir irgendwie als tendenziös gestrichen. Und da habe ich gesagt, tschüss, Boys, nicht wahr, mit euch habe ich keine Lust mehr.
Genau, das ist eben auch eine körperliche Wirklichkeit und Wahrheit, die für ein Frauenleben eine riesengroße Rolle spielt. Und so wie ich sage, ich habe meine Dissertation, ist mein viertes Kind und die habe ich eigentlich gleichzeitig mit meinen drei Schwangerschaften.
Also das ist ein wichtiges Thema, denn ich musste mich ja fragen, als Wikipedia dann entstand, wie ist denn jetzt hier unser Alleinstellungsmerkmal für Fanbio? Warum soll es Fanbio dann noch geben, wenn es schon Wikipedia gibt? Das eine habe ich dir schon genannt, du suchst nach einer Frau oder an einem Geburtstag und in diesem Meer von Männern findest du nichts mehr.
Ja.
Das zweite ist natürlich die feministische Perspektive, die bei Wikipedia völlig fehlt. Das heißt also, das, was für Frauen wichtig ist, Geburten, Beziehungen zu Männern, die nichts taugen und wie sie dauernd unterminiert werden.
Das Vermögen verprassen oder eben Frauen, die ein Vermögen
Frauen schaffen. Kindbett sterben und das findet man alles bei
Wikipedia
wieder. Und das wird vollkommen verschwiegen dort. Und dafür ist es Eleanor Roosevelt ein gutes Beispiel. Also ich schreibe das auch irgendwo auf, was ist hier wichtig. Also es ist die feministische Perspektive, das sage ich auch immer den Autorinnen.
Mhm.
Und vor allen Dingen darf man bei Wikipedia auch nicht unbedingt also was Schlechtes gegen den Ehemann einer Frau sagen, auch wenn er zum Beispiel wie im Fall von Catherine Graham, also diese Washington Post-Gründerin, die ist ja von ihrem Mann dermaßen behindert worden und von vielen Männern in ihrem Leben. Das durfte aber gar nicht gesagt werden. Oder auch Catherine Hepburn. Ich habe das zu Catherine Hepburns Geburtstag mal etwas genauer analysiert, diese großen Männer in ihrem Leben, Spencer Tracy und Pipapo. die wichtig, wirklich wichtigen Personen in ihrem Leben waren offenbar zwei Frauen, die du aber bei Wikipedia nicht findest oder jedenfalls damals nicht fandest. Jetzt schreiben die ja vieles bei mir ab. Also die Männer in ihrem Leben werden groß rausgestellt, die Frauen werden verschwiegen. Und das ist natürlich sehr wichtig für viele Lesben, sowas überhaupt zu sehen. Infolgedessen habe ich das herausgestellt bei Fanbü. Es gibt da eine Riesenliste, berühmte Lesben oder berühmte Frauenpaare oder was weiß ich. Da kannst du dann gleich 200 oder 300 mit ihren Biografien dir anschauen und dich inspirieren lassen. Und dich einfach freuen, wie viel es gegeben hat, von denen du auch nie was gehört hast.
Das ist ja das Wunderbare. Und ich finde das mit den Männern, also die berühmte, wenn Frauen schon berühmt werden, spielen immer die Männer eine Rolle. Weißt du, Vater von oder also mein Wikipedia-Eintrag ist ja von einem Troll geschrieben. Der hat ja meine Karriere torpediert, er explizit. Also die zwei, ich weiß auch welche, sind zwei Journalisten.
Das kann man ja wohl nachgucken, da in dem Hintergrund.
Du kannst, ja, aber die sind anonym. Also weißt du, die haben einen Decknamen. Aber ich möchte ja nicht, dass unser Publikum auf Wikipedia zu mir lenken, weil das ist eine der dramatischsten Geschichten in meinem Leben. Also hat wirklich enorm viel zerstört und ist immer noch ein falscher Artikel. Aber was ich sagen wollte, ist dass es wird eben immer verschwiegen, wenn die Frauen ein Vermögen geschafft haben. Also es wird diese Männerbezogenheit von Frauenbiografien auf Wikipedia macht einem völlig fertig, oder? Mhm. Und das findest du eben bei Fembio, sind die Frauen als Frauen.
Ja.
Also, und überhaupt, also du hast ja auch dann die wunderbare Reihe Mütter, wichtige, also bekannte Persönlichkeiten oder Schwestern oder Töchtern. Also, da musst du auch noch dazu erzählen, weil das hat mich als Studentin, also das waren meine Bibeln, das war auch unglaublich, ist immer noch tolles Material, dass du weiter recherchieren kannst, oder? Also du siehst, boah, ich hab da zum Beispiel auch bei Freud, also Luz Irigaray kennengelernt mit dem Lacan, also als bessere, viel bessere Lacan, also eben die Luz Irigaray ist wichtig, oder Ödipus, wie heißt Elektra, also Ödipus Schwester.
Badinter.
Ja, Badinter, Elisabeth Badinter, also all diese Frauen, die nicht mehr
Haushalten. Ja, mit der Mutterliebe, das hat mich also auch zutiefst beeindruckt.
Ja,
die Badinter, das ist auch so zurück herausgebracht. Ja, früher beim Adel, Mutterliebe gab es gar nicht.
Ja,
Erfindung von Napoleon. Oder von Rousseau.
Ja,
das sind also wirklich sehr aufklärerische Werke. Ja, ich will kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Das war eine lustige Geschichte. Es ergab sich aus dem Meyer-Lexikon. Also da las ich dann also zum Beispiel Ulrike von Kleist oder Luise Büchner oder irgendwelche anderen, Dorothy Wordsworth. Also die Männernamen kannte ich alle, aber diese Frauennamen mit demselben Namen, wer war das? Was waren das für Personen? Ja, das waren die Schwestern. Und dann dachte ich, diese Kategorie, Schwester eines berühmten Mannes oder auch Carla und Julia Mann. Von den berühmten Brüdern Mann.
Also von Heinrich und Thomas.
Ja.
Karl und Julia.
Haben beide sich umgebracht.
Oh.
Ja. Also das ist auch nicht bekannt. Und
es wurde nicht mal in den Manns verfilmt, oder? Wo ständig nur diese ganze Heinrich und Thomas Beziehung.
Richtig, ja.
Ja. Das ist ja furchtbar. Wie alt waren die, als sie sich umgebracht haben? Ungefähr. Also jung.
Ja, die Carla.
Ja.
28, ja, Schauspielerin.
Oh.
Hat da eine ganz schwere, das kann man ganz gut nachhören. Der Breneur, der diese Filme gemacht
hat,
der hat auch ein Buch gemacht über die Familie. Man, da kommen die beiden Schwestern.
Doch, vor.
Es kam sehr viel mehr vor, man erfährt da eine ganze Menge. Ich habe damals diese Bücher über Blutsverwandte von berühmten Männern gemacht, weil über die Frauenbeziehungen, also Frauen, Geliebte, da gibt es an sich genug. Aber die Blutsverwandten, das ist ein Weg, um über diese Frauen der Vergangenheit etwas herauszufinden, weil die Männerforschung notgedrungen auf hin und wieder auf sie eingegangen ist. Die Männer sind also quasi ein Weg, um Informationen über die Frauen rauszukriegen.
Ja.
Und nicht, weil wir nun jetzt, nachdem wir jetzt ihre Ehefrauen beforscht haben, noch auch ihr anderes Umfeld ist. Ich habe sie nur als Mittel zum Zweck benutzt.
Ja.
Das ist mir auch wichtig. Und
da kamen unglaubliche Geschichten hervor. Von wahnsinnig talentierten Schwestern, die den Weg des berühmten Bruders nicht gehen konnten. Ja. Oder nur bis zur Heirat beispielsweise.
Also man kennt ja das berühmte Zitat von Virginia Woolf.
Mhm.
Wenn Shakespeare eine Schwester gehabt hätte, dann wäre sie mit Sicherheit verrückt geworden.
Ja.
Einfach weil sie ihre wahrscheinlich genauso große ererbte Begabung einfach gar nicht ausleben durfte. Sie wäre irgendwo unterwegs in eine bessere Zukunft kaputt gegangen. Und verrückt geworden. Und das für mich das Erschreckende war, diese Frauen sind wirklich überwiegend verrückt geworden. Die Dorothy Wordsworth wurde verrückt. Oder die anderen haben sich umgebracht. Also in einem viel höheren Maße als umgekehrt. Also ich habe dann in dem Nachwort gesehen, man redet immer von Genie und Wahnsinn. Das ergibt eigentlich nichts Vernünftiges. Aber Genie als Schwester eines Genies oder geniale Begabung als Frau. Das führt zum Wahnsinn. Und ich habe auch damals gedacht, also die ganze Zwillingsforschung, die sagt ja eigentlich nichts. Also eineiige Zwillinge, die haben eben immer dasselbe Geschlecht. Und bei den Schwestern und von diesen Brüdern, da sind dieselben Bedingungen, dieselbe ähnliche Genetik, aber eben die Frauenrolle führt sie dahin in den Wahnsinn. Und hier bekommt der Mann, der Sohn, alle Bestärkung eben als Junge. Das wäre sehr viel aussagekräftiger, um etwas herauszufinden, was ist nun der Unterschied zwischen Frauen und Männern, das mal bei Geschwistern zu untersuchen.
Ich finde es auch sehr tröstlich, was du sagst, auf eine Art und Weise, weil bei uns war es immer so, auch in unserer Familie oder in der Geschichte der Schweizer hochbegabten Frauen war immer die Psychiatrie. Weißt du, da stand immer die Psychiatrie. Also wenn du auch nur das Anzeichen ein bisschen gezeigt hast, dass da eben ein Genie vorhanden sein könnte, sofort, also bei mir als Kind, ich weiß es genau, sofort rein physisch sah ich da, die Waldau hieß es bei uns, die psychiatrische Anstalt. Weil die wurde vollgestopft mit begabten Frauen.
Ja, ja. Das habe ich dann ja gemacht, in diesen drei Bänden Wahnsinnsfrauen.
Ja.
Das also Frauen, die wahnsinnig gut waren und zugleich wahnsinnig wurden. Das hat ja damals einfach ein riesiger Verkaufserfolg. In den 90er Jahren, es hat offenbar wirklich eine Lücke gefüllt oder ein Bedürfnis, was die Frauen damals wollten, darüber was wissen, was wird ausbegabt hier. Und das waren so viele, das führte dann also gleich zu einer Trilogie.
Ja, das Erschreckende ist, da gibt es eben kein Happy End. Also das ist das, was mich immer runtergebracht hat. Also im Sinne von, oder es hat mich jetzt dann hochgebracht, weil wir, also ein bisschen weiter sind wir schon. Oder? Also wenn wir jetzt an unsere Enkelinnen denken.
Also ich wollte in dem Zusammenhang, also es ist praktisch alles gar nicht so sehr geplant gewesen, sondern bei mir haben sich immer irgendwelche Umstände ergeben, die mich dann zu der nächsten Idee, auf die nächste Idee gebracht haben, einfach durch Umgang mit dem Material. Und ich dachte also, damit spätere Frauen, die weiter über berühmte Frauen, die zugleich, also Mütter berühmter Männer sind, oder dies und das, oder Tanten berühmter Männer, habe ich da ein System entwickelt von Kürzeln, womit die dann einfach sofort aufgefunden werden
können.
Und damit, würde ich sagen, habe ich quasi die systematische Frauenbiografieforschung erfunden. Also eine normale Frauenbiografie kümmert sich um diese eine Frau und fertig. Und ich hatte aber immer diese Sammelbände im Kopf und dachte, vielleicht wollen manche doch ein Buch schreiben über Frauen, die Tierfreunde waren oder die, was weiß ich, im Kindbett gestorben sind. Und dann haben sie hier gleich mal eine ganze Liste. Oder die eben einen berühmten Bruder hatten oder eine berühmte Schwester und ich weiß nicht was.
Also systematische Frauenforschung, das gibt es so in Frankreich und in den USA nicht.
Nein, systematische Frauenbiografie.
Ja, meine Frauenbiografie. Also, Entschuldigung, ich habe das Wort.
Und so ein ganzes Sitz, das kannst du ja alles online, ich will dir das mal zeigen.
Ja.
Also es ist ein Kriterienkatalog von ungefähr 250 Kategorien, die ich aufgestellt habe.
Also eben ganz klassisch auf diese Karteikarten.
Ja, aber es ist
die hier, du aber eben als große Daten dann.
Hier ist es also eben das Gute ist, dass es ein Computer ist.
Mhm.
Und es ist eine Datenbank und eine relationale Datenbank. Das heißt, das Problem der Kreuzklassifikation wird gelöst. Das heißt, also ich kann einfach suchen nach Frauen, die in Paris geboren sind, Arbeiterinnen waren, eine kranke Mutter hatten und dann noch eine Autobiografie geschrieben.
Ja, ja, super. Super, oder eben auch ein Bild gemalt oder genau. Die Freundinnen von Malerinnen waren.
Das kannst du verknüpfen, das ist eine diese Merkmale kannst du hier verknüpfen, direkt online in der Datenbank. Ich weiß nicht, ob du da mal gewesen bist in dem Datenbankteil.
Ja, ja.
Und da sind ja einige Merkmale, die manche auch wirklich absurd finden, zum Beispiel eine Frauen, die besonders groß waren oder die besonders dick waren oder besonders dünn. Oder besonders klein. Er schreibt dann natürlich ungewöhnlich groß. Ich fand das eigentlich lustig einfach. Habe ich für mein eigenes Vergnügen da gedacht, vielleicht schreibt irgendwann eine über besonders große Frauen.
Ja.
Die haben natürlich ihre ganz eigenen Geschichten.
Also eigentlich ist es so schade, dass es keine Rundfunkserie dazu gab.
Ja.
Oder eine Fernsehserie.
Kann man jederzeit machen. Das Material ist da.
Genau, das Material
ist da. Da muss nicht sehr lange gesucht werden, geht die Frau einfach in die FemBio-Datenbank.
Genau, also deshalb alle auf die FemBio-Datenbank. Erzähl doch ein bisschen uns und den Hörerinnen, welche Frauen findest du besonders toll? Welche Frau hat dich wirklich so umgehauen oder begeistert, so wie mich beispielsweise Hannah Arendt als Politologin?
Ja, ich denke also für mich, die Rolle, die Hannah Arendt in deinem Leben spielt, sind für mich eher, sagen wir mal, die Wissenschaftlerinnen im Allgemeinen als Gruppe. Also ungeheuer tragische und aber auch ungeheuer inspirierende Lebensläufe. Die habe ich mir auch immer gekrallt, sozusagen aus Affinität. Ich sehe mich selber als Wissenschaftlerin. Und habe da das Gefühl, also Wissenschaftlerinnen sind mir irgendwie näher als manche andere, als Malerinnen zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Und unter diesen Wissenschaftlerinnen, von denen ich also viele nennen könnte, ist aber eine mir ganz besonders ans Herz gewachsen, die für mich also auch weit über fast allen anderen steht. Vielleicht nicht so wegen ihrer wissenschaftlichen Leistung, die war herausragend, aber als mehr noch wegen ihrer charakterlichen Leistung, wegen ihres politischen Muts und ihrer Durchhaltekraft und auch wegen der Schönheit ihrer Sprache und der Schönheit ihrer Empfindung.
Ach, sehr schön.
Also sie hat auch wunderbare Liebesbriefe geschrieben, diese Wissenschaftlerin, und zwar an eine Frau. Das ist also die Frau, von der ich rede, ist Rachel Carson, die große Naturwissenschaftlerin, Mutter der Ökologie, obwohl es auch schon eine vor ihr gab, die, über die könnte ich auch noch losschwärmen. Die heißt Ellen Swallow Richards. Eine Ökologin aus Boston, übrigens aus dem Stadtteil von Boston, wo wir wohnen, Jamaica Plain. Da können wir manchmal neben dem Haus vorbeigehen, wo sie früher gewohnt hat. Rachel Carson, geboren 1907 in Pennsylvania und gestorben schon mit 56 Jahren. Also fast 57 an Brustkrebs im Jahr 1964. Und also sie ist ja sehr bekannt, vielleicht hier nicht genug bekannt, Mutter der Ökologie, weil sie 1962 eben ihren Weltbestseller geschrieben hat, der im Grunde die gesamte ökologische Bewegung dann angestoßen hat, die Naturschutzbewegung und aber auch das Ganze als System zu sehen, dass die Welt geschützt werden muss, wenn wir selber überleben wollen. 1962, Silent Spring, der stumme Frühling, und das bezieht sich darauf, dass da keine Vögel mehr singen im Frühling. Das ist so eine Utopie, die sie malt. Wenn ihr jetzt so weitermacht mit eurem DDT, dann wird hier bald kein Vogel mehr singen. Warum singt kein Vogel mehr? Weil die Vögel finden keine Insekten mehr. Warum gibt es keine Insekten? Die würden alle tot besprüht. Also die hat da in diesen Zusammenhängen gedacht. Wir als Menschen sind Teil der Natur. Und wenn wir die Natur angreifen, greifen wir uns selbst an. Und das war damals nicht so bekannt. War eher die männliche Fantasie. Wir werden hier die Natur besiegen, beherrschen, ausbeuten. Und zwar ähnlich wie die Frauen, kann man sagen. Deswegen haben die Frauen ein anderes Bild von dieser Natur entworfen. Also ich würde sagen, die gesamte ökologische Bewegung ist sehr weiblich dominiert oder jedenfalls initiiert.
Initiiert und auch am Anfang dominiert. Und wir müssen daran denken, der Club of Rome-Bericht, der Wissenschaft, der kam erst 71, oder? Silent Spring war schon 62. Und wie war denn das Leben der Rachel Carson? Wieso konnte sie Wissenschaftlerin werden? Kam sie aus gutem, sogar, also eben gutem Hause, gutbürgerlichem Hause?
Nein, sie war aus relativ ärmlichen Verhältnissen. Der Vater war ziemlich untüchtig. Also normalerweise ist der Vater ja der Provider und der Ernährer. Der Vater war untüchtig, und also nicht aus bösen Willen, er war einfach untüchtig. Die Tüchtige war die Mutter, die konnte das aber nur als Hausfrau ausüben, und das tat sie auch. Und insofern sie ihre jüngste Tochter sehr gestützt hat. Die beiden älteren Geschwister hatten vielleicht zu viel von dem Vater gehabt, die waren auch untüchtig. Und die Rachel kam mehr nach ihrer wirklich sehr intelligenten, sehr tüchtigen Mutter. Und das hat, die beiden waren lebenslang zusammen. Die Mutter konnte nichts verdienen, der untüchtige Vater brachte kein Geld. Und das musste dann sehr früh schon alles Rachel einbringen. Die war auch tüchtig im Beruf, verdiente das Geld. Dafür machte die Mutter den Haushalt. Und der ganze Rest der Familie, die untüchtigen Geschwister, hatten Kinder gekriegt. Der Bruder fiel sowieso völlig aus, aber die ältere Schwester hatte zwei Kinder und war geschieden, konnte die Kinder nicht selbst ernähren.
Auf Rachel Carson.
Dann starb sie auch noch, und Kinder blieben bei Rachel hängen. Die hat dann ihre Ausbildung bezahlt. Dann starb auch noch die eine Nichte, hat sie dann den kleinen Jungen aufgezogen. Also sie hatte sich dauernd um Leute zu kümmern, die sie sich nicht ausgesucht hatte. Damit war ihr Leben erfüllt, überhaupt die zu ernähren und zu beköstigen
und selber eben Wissenschaftler, eine Karriere zu machen. Hat sie eine Karriere als Wissenschaftlerin oder als Autorin gemacht?
Das ging ja nicht als Wissenschaftlerin, weil sie einfach statt ihrer Doktorarbeit zu schreiben, da hätte sie Geld gebraucht. Sie kriegte natürlich auch Stipendien, aber konnte sie nicht annehmen, weil es nicht genug war. Sie musste damals schon als Studentin arbeiten und ein Postgraduate und ein Doktorat, es war einfach finanziell nicht drin. Sie musste sofort Geld verdienen. Sie hatte vorher schon kleine Artikel geschrieben über naturwissenschaftliche Begegnungen und Beobachtungen, und die kamen ganz gut an. Da kriegte sie ein kleines bisschen Geld. Aber so ab 35, also 1935, mitten in der Depression, da war das Geldverdienen noch viel wichtiger. Da konnte sie dann doch eine Stelle bei der Regierung ergattern. Sie wohnte damals schon in der Nähe von Washington, und das war die Fish and Wildlife Service. Die kümmerten sich um die gesamte Fischerei und auch Wildjagd und Naturschutzgebiete. Und sie war da in ihrer Eigenschaft eben als sehr gute Autorin, das hatte man schon erkannt, dafür da, also deren Publikationen zu redigieren. Und sie hatte praktisch die Aufgabe einer Redakteurin einer Naturzeitschrift, so kann man das heute. Und es war von der Regierung gewollt und bezahlt. Und dafür musste sie auch viele Forschungsreisen an die verschiedenen Orte machen und sammelte sich ein ungeheures Wissen an und dachte, ja, ich will es doch mal versuchen, doch als Autorin auch Fuß zu fassen mit dem, was ich hier mir so gedacht und erlebt habe. Und brachte dann ihr erstes Buch raus, Under the Sea Wind heißt das. Es kam aber kurz, praktisch so eine Woche vor Pearl Harbor raus.
Ah, ja, das ist
1941.
Yeah. Talking about timing, forget it. Nobody talks about that book. Ja, yeah. Under the Sea.
Das war dann völlig irgendwie vergessen.
Ja, unter ferner Liefen.
Ja, sie hatte dann noch 10 weitere Jahre als Regierungsangestellte mit einem wachsenden Gehalt, nie vergleichbar mit dem der Männer, die dasselbe packten wie sie, aber doch immerhin. Und schrieb dann ihr zweites Buch auch gleichzeitig während dieser Zeit. Sie hatte dann 1948 auch eine fantastische und kongeniale literarische Agentin endlich bekommen.
Ah,
und sie hat hier also wirklich, sie ist da so pusht.
Das uns fehlt, ja, in Deutschland.
Ja. Die
tollen Agentin.
Na, Maria, ja. Modell.
Ja.
1951 brachten die dann quasi gemeinsam ihr Buch aus, The Sea Around Us.
Mhm.
Und das war, es erschien vorher ein Vorabdruck in dem New Yorker, praktisch die intellektuelle Zeitschrift der USA.
Perfekter Start, ja.
Und es hat die alles sehr schön gemacht, die Mary Waddell. Und sie war dann damit praktisch sofort in aller Munde. Das war ein Riesenerfolg, ein Riesenbestseller. Diese Art zu schreiben war da auch ungewohnt.
Ja.
Quasi lyrisch über die Natur zu schreiben, das war ihre Spezialität. Also mit einer wunderschönen Sprache, sehr genau, empfindsam, und aber wissenschaftlich fundiert. Also, was a really great nature writer, wie man das...
Wurde sie gut übersetzt auf Deutsch?
Ja. Oder
ganz spät? Also ja, also hat das...
Also, The Sea Around Us, das Meer um uns. Ich habe irgendwo in meinem Bücherschrank, ich habe hier zwei, aber das ist der Samen der Gezeiten, das ist dann eher drittes Buch. Ja, doch, ich fand es, ich habe natürlich lieber auf Englisch gelesen, aber ich fand, sie waren durchaus ganz gut übersetzt. Was ich heute empfehlen würde, ist das Buch von Dieter Steiner, Schweizer, von 2014. Heißt Roger Carson, also ist die erste deutschsprachige Biografie.
Mhm.
Ist von einem Naturwissenschaftler geschrieben, der aber sehr viel Sinn hat, auch für die Sprache. Und sehr viel zitiert. Sowohl also die bekannten Biografien, besonders Linda Lear ist da zu nennen, aber zitiert auch ihre eigenen, die Rachels Werke sehr viel. Und ja, das ist eben einzigartig, diese Kombination von wunderbarer poetischer Sprache und wissenschaftlicher Genauigkeit.
Mhm.
Aber das ist das Dieter Steiner, also 2014, der Mann hat das geschrieben mit über 80 und der ganzen Fülle seines Wissens, der war an der ETH Professor für, ich weiß nicht, irgendwas mit Geologie, also naturwissenschaftlich, aber der ist eben offenbar auch ein begeisterter
Rachel Carson.
Ja. Und das merkt man da auf jeder Seite, ist mit viel Verstand und Wissen geschrieben. Mhm. Schönes Ding.
Und sie hat auch eine Liebesbeziehung mit einer Frau. Leben können oder nur schreiben?
Also das, ich habe darüber zusammen mit meiner verstorbenen Freundin Svante Kofkans über Rachel Carson geschrieben und diese Liebesgeschichte mit Dorothy Freeman. Darüber gibt es ein Buch, Always Rachel heißt das. Das ist der Briefwechsel der beiden. Die lernten sich 1954 kennen in Maine und fingen dann sehr bald an, sich Briefe zu schreiben. Die waren nur im Sommer zusammen. Und Dorothy war auch verheiratet mit einem Mann, den sie sehr liebte. Und die wollte auch, und auch Rachel wollte diese Beziehung nicht stören. Die Frauen waren beide nicht von dieser Art, einfach mal so eine Beziehung kaputt zu machen. Sie wollten aber trotzdem ihre tiefe Freundschaft leben und das taten sie dann in Briefen. Und insofern sind diese Briefe einfach, finde ich, ein einzigartiges poetisches Vermächtnis einer ganz großen Frauenliebe zwischen diesen beiden Frauen, da ein Großmutteralter so ungefähr, wie das da aufblüht, das ist unglaublich. Und deswegen liebe ich diese Rachel Carson so, weil sie eigentlich alles hat, was ich gerne habe. Sie ist also sehr kümmert sich um ihre Mitmenschen und einer Weise, die wurden ihr aufgezwungen, weil sie hat diese Gutartigkeit und Größe, das alles mitzuschleppen, selbstverständlich. Sie steht dann auf gegen die gesamte chemische Industrie der Vereinigten Staaten. Sie macht aber nicht viel aus sich her. Sie macht das einfach aus, ja, weil ihr Gewissen ihr das diktiert. Sie war auch eine Pionierin, also auf medizinischem Gebiet. Sie sprach als erste offen über ihren Brustkrebs. Das wird ja immer mit Betty Ford assoziiert.
Ja.
Es war aber schon viel eher bei Rachel Carson.
Mhm.
Also die hat auch dieses schwere Problem wissenschaftlich angegangen. Und dann schreibt sie noch diese unglaublichen Liebesbriefe an eine Frau. Also das sind zu einem Dreiviertel sind das eigentlich, oder zwei Drittel sind das ihre Briefe. Dorothy Freeman sind weniger. Und das liegt vielleicht daran, dass die Tochter vielleicht noch einiges zurückgehalten hat. Was
als Trump auch, ja genau, des Vaters. Das ist
die, die Herausgeberin.
Ja.
Margaret Freeman. Es ist ein großes Verdienst, dass sie das herausgegeben hat.
Mhm.
Und ich kann also auch noch einen ganz wichtigen Tipp geben. Wenn früher war das immer so, dass man das eigentlich gar nicht lesen konnte. Übersetzt ist es noch nicht. Aber alle, die Englisch lesen können, können das jetzt einfach sich runterladen als Kindle.
Ah, wunderbar.
Also ich habe es sofort, obwohl ich habe es zu Hause in Boston liegt, dann habe ich nicht 100.000 Mal gelesen. Also das ist eines der schönsten Bücher, die ich kenne.
Ich finde das mit den Liebesbriefen zwischen Frauen, ich hatte 10 Jahre eine sehr innige, zärtliche Freundinnen- und Liebesbeziehung mit einer Psychoanalytikerin, also die gleich alt ist wie ich. Und wir haben einander auch wahnsinnig schöne Briefe geschrieben. Ich hab das dann schmerzlich vermisst, als wir einen großen Bruch in unserer Beziehung erlebten. Und Hannah Arendt und Mary McCarthy, die Brieffreundschaft. Und es ist
auch da oben.
Ja, es ist Mary McCarthy auch zu verdanken, dass Hannah Arendt auch im Amerikanischen so bekannt wurde, weil sie hat zeitlebens sehr deutsch-amerikanisch geschrieben. Also auch, es ist wirklich in der Sprache, in der Philosophiesprache ist sie, finde ich sie, eine der lustigsten Mischungen zwischen Deutsch und Amerikanisch. Mhm. Ergibt eben auch ein ganz neues Denkgebäude, empfinde ich so. Mhm. Das siehst du sowohl im Deutschen als auch im Amerikanischen. Aber die Liebesfähigkeit, diese Liebesbriefe von Hannah Arendt an ihre Freundinnen, die sind auch von einer Poesie, einer Zärtlichkeit, einer Nähe, dieser sehr oft auch harsch urteilenden Philosophin. Also in Eichmann und Jerusalem gibt es tatsächlich einige Stellen, wo nicht nur aus heutiger Sicht, sondern vor allem auch aus damaliger Sicht einfach sagen muss, Hannah Arendt, sie haben keine Empathie. Also das geht ihnen ab. Oder sie sind so typisch deutsch. Oder? Mhm. Also man wischt es mal weg, man hält durch und so. Aber in den Briefen, ich würde es allen empfehlen, es wurde auch neu wieder herausgegeben mit ihrer Jugendfreundin, die aber auch relativ früh verstorben ist, diese unglaubliche Zärtlichkeit in den Briefen und den...
Ich werde das unbedingt lesen. Vielleicht kann ich das auch als Kindle runterladen oder als Hörbuch hören.
Ja.
Und wenn nicht, dann werde ich es einfach lesen.
Mhm. Aber bei Rachel Carson ist nicht das passiert, was bei Hannah Arendt passiert ist. Was bei Hannah Arendt passiert ist, ist ja, sie wird verkitscht. Sie wird in ganz vielen Autorinnen, also eben weil sie keine, also ihr Nachlass ist eigentlich offen, was einerseits gut ist, andererseits zum Teil auch problematisch. Sie wird unglaublich viel verkitscht in den letzten 10 Jahren, vor allem auch seit dem Film. Mhm. Von Margarete von Trotta, den ich ja sehr problematisch finde.
Genau.
Und eben, also Hannah Arendt wird ständig in irgendwelchen Theaterstücken verhandelt, Privatebene, also ihre Liebesbeziehung zu Martin Heidegger, die ich eben als völlige Nebengeschichte anschaue.
Ja, als
ihre große Liebe zum Beispiel mit dem Blücher, der sie auch eben als Partner, den mochte sie so, weil er sie so als Partner gestützt hat. Oder der Blücher hat allen erzählt, lass die Hanna im Moment in Ruhe, sie schreibt gerade das Werk des Jahrhunderts. Also das ist großartig. Oder? Und sie hat ihm dann für einen Job geholfen und so. Die zwei, die hatten wirklich eine ganz... Ja, und in dem Film von Margarete von Trotta wird die Hannah Arendt so als auch ein bisschen leidend dargestellt, weil der Blücher irgendwie auch ein Gspusi hatte, also irgendwas, eine Affäre mit einer Psychoanalytikerin. Wo ich sagen muss, also so wie ich die Hannah Arendt kenne, it didn't matter. Es war überhaupt nicht wichtig. Also das war quasi im Blücher irgendwie sein Ding oder auch die Psychoanalytikerin war nett, aber sie hatte ja die große Lieben, also die kriegte ja Heiratsanträge bis kurz vor ihrem Tod von ganz vielen enorm bekannten Schriftstellern, also der W.H. Auden beispielsweise, wollte sie unbedingt, natürlich war er schwul, aber das heißt nicht, dass er nicht Hannah Arendt so unglaublich
heiratet. Erika Mann.
Ja, genau. Ja, aber der weiß sie schon. Also, Erika Mann war jünger mit dem W.H. Auden. Also er sie heiraten wollte, aber Hannah Arendt und W.H. Auden hatten eine sehr innige poetische, zärtliche Beziehung, finde ich schon.
Ja,
und das fehlt heutzutage, also in der Zeit, weißt du, wenn wir über Lesben oder Sexualität, Erotik hier noch reden, was mir fehlt an der Zeitgeschichte ist diese Poesie.
Ja, da kannst du dann, um wieder auf Rachel zurückzukommen, da kannst du also dein gesamte romantische Unterernährung kannst du da ein für alle Mal wirklich wieder auffüllen. Es ist unglaublich. Wirklich. Und natürlich auch voller Informationen, denn sie schreibt ja gerade in ihrem Buch hier, The She Around Us. Aber es ist auch auffällig, wie Rachel Carson ihrer Freundin überlegen ist im Briefschreiben. Man freut sich also immer, wenn Rachel schreibt, und sie schreibt auch immer, wie wunderbar die Briefe von Dorothy sind.
Ja.
Die sind auch wunderbar auf ihre Art.
Fair,
aber das ist trotzdem nicht.
Ja, das ist bei Hannah Arendt und Mary McCarthy auch so, weil die Mary McCarthy hat auch enorm viele Männerverstrickungen und Liebesaffären, die Hannah Arendt sehr amüsiert, auch immer wieder mitfühlend und Empathie. Ja. Für mich ist der Briefaustausch von Hannah Arendt mit Mary McCarthy unter anderem auch deshalb wichtig, weil die ganze riesige Attacke, die Kränkung, die aber eigentlich Hannah Arendt zur wirklich bekannten Philosophin auch gemacht hat, im Prozess Eichmann in Jerusalem ist sehr gut nachvollzogen.
Ja. Also unbedingt.
Genau, wir haben einiges zu lesen, aber allen sei zunächst mal, wir gehen alle auf Fembio und finden unsere großen Pionierinnen und Heldinnen und ich kann meine romantische Unterernährung, wie du es so schön gesagt hast, im Briefwechsel von Rachel Carson und Dorothy Freeman, genau, ich bin ja so schlecht mit Namen, erfüllen. Und du kannst dich als Linguistin dieses analytische Instrument gerade auch für die Sprechakte der Gegenwart wieder nachlesen.
Es ist dringend nötig, glaube ich. Also das aus dieser Perspektive mal klar zu analysieren.
Und auf die Frauen, auf das Gute in dieser Welt. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Dankeschön.